Als Thomas Meyer-Hauckwitz von seinem Schwiegervater erzählte, musste ich schmunzeln. Mit der Menge an Schweinen, meine Mutter erzählt immer, dass das erste außerfamiliäre weibliche Wesen, das ich geküsst haben sollte, eine Sau gewesen wäre. Aus dem Grund habe ich zu Schweinen immer einen besonderen Bezug. Auch zu Landwirten. Als Kind wollte ich unbedingt Bauer werden und dann auch Gärtner. Habe im Garten viel angepflanzt. Am erfolgreichsten waren die Kürbisse. Nur mag keiner in unserer Familie Kürbisse. Und meine Eltern vertreten die gute Auffassung, was an Nahrungsmitteln da ist, wird nicht weggeworfen, sondern gegessen. Ich habe nie wieder Kürbisse angepflanzt. Ich weiß nicht, in welchem persönlichen Bezug Sie zu dem heutigen Sonntag auch stehen, Erntedank. Es gibt Pflanzen, die gedeihen wunderbar. Und dann gibt es Pflanzen, wie die Bohnensammlung der Familie Hauckwitz auf dem Balkon, die nichts wird. Es gibt unterschiedliche Gründe. Wir haben Grund, dankbar zu sein. Aber Erntedank ist auch ein Gottesdienst und ein Sonntag, an dem wir kritisch zurückschauen. Vielleicht war die Abdeckplane, die Pflanzfolie, die Sie über Ihr Leben gebreitet haben im vergangenen Jahr, keine Pflanzfolie, unter der alles blühen und gedeihen konnte, sondern vielleicht war es eine Siloplane, die luftdicht alles verschlossen hat und es kam nichts an Wachstum zustande, sondern eher an Rückschritt. Erntedank, ein Tag nicht nur, um dankbar innezuhalten, sondern ein Tag auch, um kritisch Resümee zu ziehen. Jesus hat häufig gepredigt, hat viel gepredigt, er hat zum Volk gepredigt und es gab immer wieder Situationen, an denen er auch sein Volk, seine Jünger um sich sammelte und sagte, kommt mal mit auf die Seite, ich muss euch mal ein bisschen was sagen. Und eine Sammlung dieser Erzählungen, eine Sammlung dieser Anweisungen haben wir in der Bergpredigt. Aus dieser Bergpredigt stammt der vorgeschlagene Predigttext für diesen Sonntag, ist Matthäus 6, die Verse 19 bis 23. Matthäus 6, die Verse 19 bis 23. Dort heißt es, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie verlieren schnell ihren Wert oder werden gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da zieht es euch hin. Und dann knüpft Jesus an und geht auf Licht und Finsternis ein. Das Auge gibt dir Licht. Wenn deine Augen klar sehen, wirst du dich überall sicher bewegen können. Wenn du nun schlecht siehst, tappst du unsicher herum. Hast du aber Gott aus deinen Augen verloren, wie schrecklich wird dann die Finsternis sein. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an? Sie kennen mit Sicherheit noch den Werbespot, wo einer Fotos rauszog und sagte, mein Auto, mein Haus, meine Yacht, mein, alles Mögliche auf den Tisch legt und zeigt, hey, ich bin wer, ich habe was erreicht. Wir können sehr, sehr viel mit Zahlen ausdrücken. Wir können sagen, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder auch nicht haben. Wir können sagen, wie viele Häuser, Wohnungen, was auch immer, Autos wir besitzen. Wir können den Wert in etwa bestimmen. Aber womit wir uns schwer tun, zumindest ich mich schwer tue, ist zu sagen, ab wann ist jemand reich? Ab wann beginnt jemand, Reichtümer anzuhäufen? Ist es ein Dagobert Duck, der immens viel Geld hat, der in seinen Talern jeden Morgen sein Frühstücksbad nimmt, der aber scheinbar doch nicht reich ist, denn er muss ja ständig mehr Geld an sich raffen? Ist es ein Bill Gates, von dem ich jetzt gestern erst in einer Tageszeitung lesen musste, dass er mehrere Milliarden Dollar Minus gemacht hat und jetzt nur noch 114 Milliarden Dollar Vermögen hat? Sammelt euch keine Reichtümer an. Sammelt keine Schätze hier auf Erden. Wer ist damit gemeint? Ist damit schon der Kleinanleger gemeint, der im Monat 50 Mark auf die Seite legt oder 100 Mark? Der so viel spart, dass die Waschmaschine mal kaputt gehen kann und man sich dann doch noch eine neue kaufen kann oder die Reparatur bezahlen kann? Ist damit der Hausbesitzer gemeint, dessen Haus gar keiner kaufen möchte, weil es so marode ist, dass er ständig am Renovieren ist und Aufpolieren. Sammelt euch keine Schätze und Reichtümer auf dieser Erde an. Was ist damit gemeint? Es wäre so einfach, wenn Jesus hiermit sagen würde, es geht um D-Mark, es geht um Euro, es geht um Kapitalanlagen. Dann könnten wir als Christen nämlich hingehen, legen einen Festbetrag fest und sagen, Mensch, wenn du ein guter Christ sein willst, dann darfst du so und so viel Geld besitzen. Wenn du gerade soeben noch brauchbarer Christ sein willst, kannst du mal 10.000 Mark mehr besitzen. Aber wenn du mehr besitzt, dann glaubt dir kein Mensch mehr, dass du Christ bist. Es wäre so einfach. Dann würden wir unser Kapital umwandeln lassen und könnten sagen, hey, bin Christ, die Verse gelten nicht für mich. Aber Jesus meint was ganz anderes. Wenn er sagt, sammelt euch keine Reichtümer und Schätze auf dieser Erde an, dann geht es nicht nur um bare klingende Münze, sondern es geht um eine Herzenseinstellung. Welche Bedeutung haben für mich gewisse Dinge? Wo drehe ich mich nur um mich selber? Wo mache ich Sachen, die nur mir dienen? Das kann natürlich Geld sein. Es gibt diesen Satz, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und leider hört bei vielen auch bei Geld die Freundschaft zu Gott auf. Ob sie eine Mark besitzen oder eine Million Mark. Es geht darum, welche Macht hat das Geld über sie? Es geht nicht um die Frage, habe ich genug Geld eingesteckt, um im Supermarkt das Notwendigste noch zu bezahlen. Sondern, was bestimmt ihr Denken? Ist momentan diese Panik da und wieder die leicht aufkeimende Hoffnung, wenn Sie sich die Börsenkurse anschauen? Es kann Geld sein, was hier mit Reichtümern gemeint ist, aber es kann auch das eigene Ansehen sein, wo es mir nur um mich geht. Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit einer Schülerin, die mir erzählte, was sie alles Tolles tut für andere. Eine ältere Person, die sie regelmäßig besucht und um die sie sich rührend kümmert. Ihr Einsatz bei Maltesern und. Und ich habe zu ihr gesagt, ist dir schon mal eins aufgefallen? Du machst das nicht für die anderen. Du benutzt die anderen. Du benutzt diese ältere Frau, die du besuchst. Du benutzt die anderen Menschen, denen du scheinbar hilfst, denn es kommt dir nicht, die anderen sind dir gar nicht so wichtig. Die anderen sollen dir nur zeigen, dass du wichtig bist. Dass sie zu dir sagen, Dankeschön, dass sie deine Leistung beurteilen, bewerten und sagen, ja, der Mensch ist wichtig, dass sie dir ein Gefühl geben, du seist wichtig. Das eigene Ansehen, es kann auch in der Gemeinde sein, dass es mir vordergründig darum geht, für die Gemeinde etwas zu tun. Aber hintergründig geht es mir doch nur um mich selber. Mein eigenes Ansehen. Sieht man auch, wie wichtig ich bin und wie bedeutend. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, Mensch, das ist bestimmt ganz schön schwierig zu predigen oder Jugendkreis zu leiten, vor Leuten zu stehen. Und sie meinen die Aufregung, die man hat, wenn man in viele Gesichter schaut. Aber das ist nicht das Schwierigste dabei. Das Schwierigste ist die eigene Motivation. Ich fand es toll, als auf einer Schulung für Predikanten ein Pfarrer sagte, Mensch, wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich vor der Gemeinde stehe und sage, hey, du bist ein toller Kerl. Hey, und die Leute merken es. Die Leute sagen dir, du bist wichtig, du bist wer. Hey, super. Und wie selten mache ich mir bewusst, dass ich doch nur Sprachrohr Gottes bin. Dass ich es für die Gemeinde und für Gott tue, weil es sein Ziel und seine Absicht ist und er aus diesem Grund dem Predigenden oder sonst wem die Gabe gegeben hat. Was ist ihre Motivation, Dinge zu tun? Wo geht es ihnen um ihren eigenen Stolz und nicht um Gott? Sammelt euch keine Reichtümer und Schätze auf der Erde. Da geht es nicht nur um bare Münze. Es kann natürlich auch sein, aber es geht auch um Dinge. Vielleicht besitzen sie keinen Pfennig. Und trotzdem dreht sich alles um sie selber und um ihre eigenen Bedürfnisse, um ihre eigenen Wünsche. Und Gott spielt letztendlich doch keine Rolle. Ich möchte Ihnen Mut machen, sich auseinanderzusetzen, zu fragen, was sind denn Dinge, die mich bewegen? Was ist meine Motivation, anderen zu helfen, mit anderen mich zu unterhalten, mich in der Gemeinde einzubringen, dies und das zu tun? Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, sie verlieren schnell ihren Wert oder werden gestohlen. Jeder von uns hat erlebt, am eigenen Leibe oder beobachtet bei anderen, diesen geflügelten Satz, das letzte Hemd hat keine Taschen, da ist sowas dran. Deshalb sagt Jesus, konzentriert euch bitte nicht auf das, was hier auf der Erde los ist, sondern, er fährt fort, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren. Es werden ja viele Anlagetipps gehandelt, wie man sein Geld am sichersten unterbringt. Und der Tipp unseres heutigen Predigttextes, investiert in das richtige Konto. Sammelt nicht Schätze auf der Erde, sondern im Himmel. Da werden Sie sagen, wie soll das denn funktionieren? Es ist doch schon schwer genug, hier auf der Erde überhaupt mal gescheit was anzusparen. Wie soll ich es denn dann noch schaffen, wo ich noch nicht mal eine Kontonummer habe oder sonst was, mir Schätze im Himmel anzueignen? Aus dem Grund möchte ich dieses Anhäufen von Reichtümern, von Schätzen noch einmal definieren. Für mich ist die Definition, ich mache etwas für, im ersten Teil mich, ich sammle selber Schätze, in welcher Form auch immer, und Schätze im Himmel können auf die gleiche Art und Weise gesammelt werden, nämlich ich mache etwas für Gott und seine Sache, sein Anliegen, seine Ziele. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas für Gott auch zu tun und Schätze im Himmel zu sammeln. Ich war beeindruckt, welche Kreativität in den Hilfsmaßnahmen nach dem schweren Unglück in den USA angelaufen sind. Schon Kinder, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann ich helfen, wie kann ich etwas für andere tun? Es wurde von einem Mädchen berichtet, die ihre Geige genommen hat, sich auf die Straße gestellt hat, Geige gespielt hat und das, was sie als Geld bekommen hat, dann gespendet hat. Bei einer anderen Hilfsaktion von der Rundfunkstation schon eine Weile zurück kam ein kleiner Junge mit seinem Sparschwein und hat dieses Sparschwein ungeschlachtet dem zuständigen Redakteur überreicht. Es gibt Möglichkeiten, mit Geld Schätze im Himmel anzuhäufen. Dann, wenn Sie Geld für die Sache Gottes einsetzen. Geld einsetzen, um andere zu unterstützen, Werke, Hilfsorganisationen, andere Menschen zu unterstützen, vielleicht eine Patenschaft für ein Kind aus der dritten Welt zu übernehmen und, und. Aber es gibt auch andere, noch weitere Möglichkeiten. Den Einsatz von Zeit. Zeit ist Geld und somit passt das auch in die Richtung. Wichtigster Einsatz von Zeit ist sicherlich das Gebet. Zeit im Gebet zu verbringen, für andere, für Gemeinde, für Freunde und Bekannte. Zeit einzusetzen, auch direkt im Kontakt zu anderen, Gespräche zu führen, anderen zuzuhören. Sicherlich eine Tätigkeit, die am unterentwickeltsten in unserer Gesellschaft ist. Freude und Leid zu teilen. Es kann aussehen, dass Sie bei jemandem mal babysitten, dass er auch mal ein bisschen Freizeit hat, für jemanden einkaufen gehen, mit jemandem spazieren gehen, Zeit teilen. Es kann natürlich auch bedeuten, Mitarbeit in der Gemeinde, dass Sie sich fragen, was ist meine Gabe, die mir Gott geschenkt hat? Wo will er mich in der Gemeinde? Was soll ich tun? Kaffeedienst, Krabbelstube, Kindergottesdienst, in unterschiedlichsten Bereichen, im praktischen und theoretischen, in der praktischen Arbeit, praktischen Hilfe oder im Halten von Bibelarbeiten. Sammelt euch Schätze im Himmel, dort, wo sie an Wert nicht verlieren. Jesus fordert sie und mich also auf, Schätze zu sammeln. Nur, er macht eins klar, investieren Sie bitte in das richtige Konto. Sie haben zwei Optionen offen, zwei Möglichkeiten. Sie können schauen, dass Sie hier auf der Erde Reichtümer ansammeln und dann Ihre Erben und die Erbengemeinschaften sagen, hey, super, ist was zu verteilen. Oder Sie investieren in das himmlische Konto und schauen, dass dort Ihr Reichtum wächst und dazu gewinnt. Ich kann Ihnen eins versprechen, wenn Sie in das richtige Konto investieren, und Jesus sagt ganz klar, was das richtige Konto ist, nämlich das Konto im Himmel, dann werden Sie schon heute erleben, wie Ihr Leben an Reichtum gewinnt. Das ist der erste Abschnitt. Sammelt euch Schätze nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Mit dem Warnhinweis auch, dass dieses Konto eine riesige Magnetkraft hat. Egal für was Sie sich entscheiden. Das Konto hat Anziehungskraft, wie es in Vers 21 heißt, wo nämlich eure Schätze sind, da zieht es euch hin. Entweder zu irdischen Dingen, dem Tränen um mich selber oder zu göttlichen Dingen. Es ist immer wieder wichtig, den Blick zu schärfen, sich kritisch zu hinterfragen, wo stehe ich, was mache ich zurzeit? Was ist meine Motivation? Es kann ja durchaus sein, dass Sie mit einer hervorragenden Motivation gestartet sind. Wir hatten im Kinderstunde Jungscha zu Rosi Kümmlings Zeiten einen Wettbewerb, einen Bibellesewettbewerb, in dem man viele Stellen in der Bibel lesen musste, durfte. Man hat Fragebogen ausgefüllt und bekam Buchpreise dafür. Dieser Kurs war auf Monate angelegt. Ich habe ihn in einer Woche bewältigt. Am Anfang hat mir das Bibellesen Spaß gemacht. Aber dann war mir das Bibellesen vollkommen egal. Ich habe nur noch Seite um Seite runtergerissen. Ich wollte der Erste, der Beste und überhaupt, ich wollte ich sein. Habe in einer Woche das komplette Pensum absolviert. Ich habe mehr Bücher bekommen, als zu dem Zeitpunkt vorrätig waren. Also wurden mir noch nachgeliefert. Aber mir ging es nicht um Gott. Mir ging es auch nicht darum, Gott jetzt besser kennenzulernen. Also kann es immer wieder Punkte geben in unserem Leben, die uns den Blick trüben. Das Wetter wird wieder schlechter. Der Scheibenwischer gewinnt an Bedeutung und auch der Scheibenreiniger gewinnt an Bedeutung. Und Jesus weist darauf hin, das Auge gibt das Licht. Wenn deine Augen klar sehen, wirst du dich überall sicher bewegen können. Wenn du nun schlecht siehst, tappst du unsicher herum, hast du aber Gott aus den Augen verloren, wie schrecklich wird dann deine Finsternis sein. Jesus verrät kein Geheimnis. Wenn ich jemanden aus der letzten Reihe die Augen verbinden würde und würde sagen, laufen Sie bitte nach vorne, aber lassen Sie unsere Bänke heil. Die Person wird ganz unsicher nach vorne kommen. Wenn ich aber sage, laufen Sie einfach mal nach vorne, schnurstracks nach vorne, elegantester Laufstil. Das ist eine Erfahrung, die jeder von uns gemacht hat. Sobald der Blick getrübt ist, werden wir unsicher. Und das gilt für geistliche Dinge mindestens genauso. Ein Punkt, der den Blick trüben kann, ist sicherlich Übertreibung. Ein zweiter Punkt, wie ich ihn selber erlebt habe, ist Stress. Ich habe jetzt 2 Jahre im Außendienst gearbeitet und habe so viel gearbeitet und immer noch gearbeitet, zum Teil 6,5 Tage die Woche und musste zwischendurch entdecken, hey, wer ist Gott? Welche Rolle spielt er noch für mich? Vor Jahren hatte ich Konflikte mit einem Menschen und wenn ich den Menschen gesehen habe, habe ich gedacht, oh, wer ist das? Also, was will der hier? Wenn ich darauf angesprochen wurde, oh. Und es ging so weit, dass ich nachts Probleme hatte einzuschlafen, weil alles nur darum drehte, bis ich mir ein Diagramm gemalt habe. So ein Kreis und habe ich gesagt, okay, ich verteile mal Tortenstücke. Was nimmt wie viel Platz in meinem Denken ein? Für Gott konnte ich immerhin noch eine kleine Diätschnitte reservieren. Alles andere war ausgefüllt mit persönlichem Hass und Streit und überhaupt. Und das war für mich ein ganz wichtiges Erlebnis. Da habe ich gesagt, hör mal zu, also wenn ich den schon nicht mag, dann soll doch die Person nicht die Macht über mich haben, dass sie mein ganzes Denken bestimmt. Und wer ist eigentlich Zentrum meines Lebens? Sollte das nicht Jesus Christus sein? Und ich habe geschaut, dass mein Blick wieder frei wird, dass das Scheibenwasser wieder aufgefüllt wird, die Wischblätter erneuert werden und ich wieder klare Sicht hatte. Es ist ganz zentral, klare Sicht zu bekommen. Für mich war es damals so, dass ich Jesus um Verzeihung gebeten habe. Im Gebet. Und das ist ein Punkt, der manchmal ein bisschen ungemütlich ist. Dass man sagt, ey, ich habe Fehler gemacht. Und ich habe dich aus dem Mittelpunkt meines Lebens rausgerückt und ich habe alles mögliche andere reingestellt. Beruflichen Erfolg, Konflikte, Familie, Freundeskreis, Hobby, was auch immer. Und Buße zu tun und zu sagen, es tut mir leid. Ich habe einen verkehrten Schwerpunkt gesetzt. Für klare Sicht sorgen und dann erleben, dass Jesus immer wieder einen Neuanfang schenkt und sie immer wieder neu durchstarten können. Ich habe mir dazu notiert, wenn Ihr Blick klar ist, gehen Sie mit einem anderen Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein durch das Leben. Wenn Ihr Blick klar ist, gehen Sie mit einem anderen Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein durch das Leben. Wenn Ihre Beziehung zu Jesus wieder auf Vordermann gebracht ist, dann hat das Auswirkungen auf Ihren Alltag. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen und hinten anfangen an der Predigt. Jesus weist darauf hin, wie gefährlich es ist, wenn Sie mit verschmutzter Scheibe durch unseren Straßenverkehr fahren. Nicht erkennen, hat er sein Licht eingeschaltet oder macht er gerade eine Vollbremsung? Läuft da jemand auf die Straße oder ist es nur ein Schatten vom Baum? Jesus fordert Sie und mich auf, für klare Sicht zu sorgen in unserem Leben. Und ich möchte Ihnen Mut machen, sich heute, das Wetter ist entsprechend, dass Sie auch gewisse Zeit zu Hause verbringen werden, dass Sie sich heute vielleicht 10 Minuten, vielleicht auch 15 Minuten reservieren. Vielleicht ist Ihnen eine Hilfe mit einem Blatt Papier und einem Stift und sich notieren, was füllt mein Denken aus? Was sind meine Themen, die mich beschäftigen und bewegen? Und welche Rolle spielt Jesus? Und wenn Sie erkennen sollten, dass Jesus nicht Zentrum Ihres Lebens ist, auf dem Sie sich hin ausrichten, dass Sie sagen, Herr Jesus Christus, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung, dass mir der, die, das, was auch immer, wichtiger geworden ist als du. Und dass sie überlegen, welche konkreten Schritte sie gehen können, um eine Intensivierung ihrer Beziehung zu Gott zu erlangen. Und Jesus fordert sie und mich auf, Schätze zu sammeln. Er fordert sie und mich auf, Schätze zu sammeln, aber er sagt ganz deutlich, investiere in das richtige Konto. In das Konto mit hervorragender Verzinsung, mit Ewigkeitswert, wo sie nicht eines Tages sagen müssen, weg damit, weil sie es nach ihrem Tod nicht mitnehmen können, sondern investieren sie in das Konto, das himmlische Konto. Und auch da wieder zu fragen, was motiviert mich, Dinge zu tun? Was möchte Gott von mir, von meinem Leben? Und vielleicht fällt Ihnen ein Punkt ein, in dem Sie sagen, an diesem einen Punkt möchte ich weiterarbeiten, möchte entdecken, was hat Gott mit mir vor? Amen.